anschließen. Es ist schön, euch zu sehen. Wunderbar. Ihr Lieben hier in der Gemeinde, ihr Lieben auch zu Hause am Bildschirm, schön, dass wir die Zeit hier zusammen haben dürfen. Ich merke noch, da fehlt noch der letzte Tuner. Herzlichen Dank für unsere Technik, unsere Tontechnik, unsere Beamer-Technik. Wir haben in den letzten Monaten doch sehr von euch profitieren dürfen, wenn wir zu Hause gesessen haben. Und das war wirklich eine Gnade, dass ihr auch diesen Job so gut gemacht habt. Vor allen Dingen, dann sieht man Kameras, die schwenken und dass dann auch Einblendungen da sind. Das ist wirklich viel Arbeit, die Leute dort machen. Und herzlichen Dank von ganzem Herzen. Ich habe jetzt zu meiner Predigt noch ein paar Folien gestern Abend noch geschickt. Und die Anja hatte dann noch eine Nachtschicht einlegen müssen, um die für sich hier zu präparieren, richtig. Das ist viel, viel Arbeit, die so immer noch getan wird, hinten raus. Und deshalb herzlichen Dank für all diese unterschiedlichen Gaben und Dienste, die hier sind. Und wir haben gerade gesungen, wir dürfen dienen, bis er wiederkommt. Und das ist ein Vorrecht, dass wir in der Gemeinde dienen. Und dazu ist es gut, dass wir Gaben haben, ja, Gaben, mit denen wir dienen können. Ich habe schon mal ab und zu mal da hinten gestanden, habe dann selber auch schon mal die Technik gemacht, so aus der Not heraus, weil kein Techniker zur Verfügung stand. Dann stehst du vor diesem Pult und dann siehst du Knöpfe und dann geht das auch noch automatisch. Dann drückst du einen Knopf, dann macht das zip, 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 zip. Dann stehen die Dinger da und das ist unfassbar. Man denkt, man ist im UFO oder so, ja, also phänomenal, was da für Technik heutzutage zum Einsatz kommt. Und die Leute beherrschen das und ich bin begeistert davon. Dann die anderen Dienste, die da sind, die Hauskreise, die hier sind in der Gemeinde. Die Royal Ranger Arbeit, was für eine vielfältige Arbeit. Man sagt zwar nur Royal Ranger, aber da ist dann die Vorbereitung, da müssen Sachen angefertigt werden für die Kinder. Da wird eingekauft, dass man was zu essen hat. So viel Arbeit, die dort in dem Ganzen drinsteckt, was die Royal Ranger Mitarbeiter hier leisten und über viele Jahre den Kindern schon in frühester Kindheit Werte vermitteln, die dann wachsen können in den Kindern und dann eines Tages die durch das ganze Leben hindurch begleiten. Phänomenaler Job, der dort gemacht wird. Ich bin begeistert, mit wie viel Gnade, mit wie viel Kraft, mit wie viel Hingabe diese Tätigkeiten angegangen werden. Die Jugendarbeit hier in der Gemeinde, Kindergottesdienst, die jetzt gerade wieder oben stattfinden, die Dienste, die dort gemacht werden, wo man sich kümmert, sich vorbereitet, sich abspricht, im Team Dinge gestaltet, Malzeugs zusammenstellt, Bastelmaterial, Lehrmaterial zusammenstellt, so vielfältig, was dort gemacht wird. Unfassbar. Der Gottesdienst muss gestaltet werden. Da muss dann die Yvonne hier vorne stehen und muss hier begrüßen. Dann gibt es den Lobpreis. Wir haben unterschiedlichste Konstellationen von Lobpreisern, die zusammenkommen. Auch ein Schatz, den wir da haben, der dort der Gemeinde zur Verfügung steht. Seelsorge. Wichtiger Punkt. Wir kommen mit Nöten. Die Gemeinde ist ein Sammelbecken von Leuten, die Hilfe brauchen, die sich gegenseitig brauchen, die Gnade Gottes brauchen. Jeder, es heißt ja nicht umsonst, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und hier heute Morgen sehen wir mühselig und Beladene, aber auch schon Leute, die freigesetzt sind. Und wir dürfen uns gegenseitig helfen. Das ist ein Vorrecht, das die Gemeinde hat. Dann die Evangelisation dürfen wir nicht außen vor lassen. Wir gehen nach draußen auf die Straße, wir sprechen Menschen an, unterschiedlichste kreative Möglichkeiten. Da gibt es das Segensrad, wo dann Leute davor stehen und mit den Kindern sprechen, die dann dort stehen und die wollen irgendwie einen Preis gewinnen. Und in der Zeit kann man noch kleine biblische Geschichten den Kindern vermitteln. Was für eine Vielfalt, die wir hier haben in dieser Gemeinde, von vielen kleinen Diensten, die sich zusammentun zu einem großen Ganzen, das sich Gemeinde nennt. Beter, Hausmeistertätigkeiten, Putzteam, Besucherdienst, Jüngerschaft, Präsentationsteam, Beamer habe ich schon gesagt. Und wenn jetzt der Christian hier vorne stehen würde, ich denke mir, er könnte noch eine halbe Stunde erzählen über die unterschiedlichsten Feinheiten, die alle zum Dienst am Leibe Christi hier in dieser Gemeinde zählen. Also, Wir haben vielfältige Gaben. Das ist eigentlich auch mein Thema heute Morgen. Ich möchte mit euch gerne über die Gaben sprechen, die Gott in die Gemeinde gibt und wie vielfältig diese Gaben aussehen und wie Gott uns durch den Heiligen Geist hilft, diese Gaben in rechter Art und Weise anzuwenden. Zuerst möchte ich aber mit euch gerne mal ins Alte Testament gehen. Ich habe dir extra eine Menora mitgebracht. Das ist eine Menora. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit der Menora aus dem Alten Testament, die das Volk Israel bekam. Die hatten auch keine Kerzen hier oben, sondern das war dann extra für Öl angebracht, dass dort Öl brennen konnte im Heiligtum. Diese Menora im Alten Testament war ungefähr 1,60 Meter hoch, aus einem Zentner Gold hergestellt, und unten der Fuß und der Schaft wurden aus einem Stück getrieben. Das muss man sich mal vorstellen, das müssen Holzschmiedearbeiten gewesen sein, die dann wirklich das Treiben dieses Gold, weil es ist ja beweglich und biegsam und man kann es mit dem Hammer in eine bestimmte Richtung bewegen. Also wurde dieser Leuchter, 1,60 Meter groß, wurde getrieben mit den Handwerkern. Die haben mal Leute gefragt, sind denn heute noch Handwerker in der Lage, sowas zu tun? Da hieß es, schwierig. Wahrscheinlich haben heute nicht mehr die Handwerker diese Fähigkeiten, das mit einfachsten Werkstücken so hinzubekommen, wie es damals der Fall war. Man müsste sich erst wieder mit dieser Technik beschäftigen, um ähnliche Qualitäten zu erreichen. Also, aber das ist das Entscheidende. Gott hat es nämlich Mose gesagt, dass es so gemacht werden sollte, dass der Fuß und der Schaft aus einem getrieben werden sollte. Also Gott hat an Mose einen Bauplan für die Stiftshütte gegeben. In 2. Mose 25 lesen wir dann genau das, wie Menora gebaut werden sollte. Und dann in 2. Mose 31 lesen wir, ach, ich brauche noch diese Maschine, ne? Machst du, wunderbar, Dankeschön. 2. Mose 31, Vers 1, dann sprach der Herr zu Mose, ich habe Bezalel, den Sohn Uris und Enkel Hurs vom Stamm Juda ausgewählt, den Bau des heiligen Zeltes zu leiten. Mit meinem Geist habe ich ihn erfüllt, ich habe ihm Weisheit und Verstand gegeben und ihn befähigt, alle für den Bau erforderlichen handwerklichen und künstlerischen Arbeiten auszuführen. Also, was ich toll finde, ist, dass Gott Menschen aussucht, die eine bestimmte natürliche Begabung haben und diese Begabung heiligt, diese Begabung anreichert mit göttlichen Möglichkeiten und Fähigkeiten, sodass er letztendgültig Weisheit und Verstand hat, das, was Gott Mose anvertraut hatte, auszuführen. Denn man muss ja bedenken, Mose hat am Berg Sinai den Bauplan der Stiftshütte bekommen und der war in seinem Kopf und der Bezalel, der war nicht dabei auf dem Berg Sinai. Also musste das auch transportiert werden, das, was Moses dort gesehen hat. Und Moses hat es ihm natürlich erzählt, er konnte es dann auch als Visionsträger ihm vermitteln, aber dennoch brauchte es Weisheit und Verstand vom Herrn, dass er das tatsächlich im Sinne Gottes ausführen konnte, diese Arbeiten. Dann die nächste Folie. Er kann Pläne entwerfen und nach ihnen Gegenstände aus Gold, Silber und Bronze anfertigen. Also er sollte diese Menora aus Gold anfertigen. Gott befähigt so, dass ihm die Ehre bezüglich der geschaffenen Dinge gebührt. Und zwar lesen wir, er hat die Fähigkeit, Edelsteine zu schleifen und einzufassen. Er versteht sich auf das Bearbeiten von Holz und auf viele andere Arten von Kunstwerk. Und dann lesen wir, habe ihm Weisheit und Verstand gegeben, damit alles nach meinem Befehl angefertigt wird. Das ist unfassbar. Gott geht also so weit ins Detail, dass er die Leute befähigt, mit Weisheit, Verstand und Erkenntnis Dinge umzusetzen. Und das hat er im Alten Testament gemacht. Er hat die Leute also so befähigt, dass sie in der Lage sind, so wunderbare Sachen, viel wunderbarer als das jetzt hier, aber auch schon wunderbar anzufertigen. Nur damit ihr gesehen habt, was eine Menora ist. Dann sagt er weiter, ich habe Oholiab, den Sohn Ahasimachs, vom Stamm Dan ausgesucht, um ihn bei allen Arbeiten zu helfen, auch alle anderen Kunsthandwerkern, die am heiligen Zelt arbeiten, habe ich Weisheit und Verstand gegeben, damit alles nach meinem Befehl angefertigt wird. Gott ist genial in der Art und Weise, wie er uns befähigt. Und wenn ich mal an uns schaue, wir haben auch natürliche Fähigkeiten und Gaben. Wir haben das gerade gehört, danke, ich darf dich jetzt wieder zitieren, Yvonne, ja, dass Yvonne einfach eine natürliche Gabe hatte oder keine Angst vor Menschen zu sprechen, diese Gabe zu nutzen. Und sie setzt diese Gabe jetzt hier im Gottesdienst ein. Und sie betet dafür, dass diese Gabe geheiligt ist. Und wir beten dafür, dass unsere natürlichen Gaben, die wir von Gott bekommen haben, dass sie geheiligt werden und wir sie einsetzen können im Reich Gottes. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Keiner kann sagen, dass er der Gemeinde nicht dienen kann. Er hat zumindest schon mal seine natürlichen Gaben, die er einsetzen kann, einbringen kann im Reich Gottes. Dann kann er sagen, Herr, ich kann vielleicht gut malen, ich kann vielleicht ausdauernd bestimmte Tätigkeiten ausführen. Ich möchte gerne, dass diese Dinge geheiligt sind, dass ich diese Dinge an meinem Arbeitsplatz tue. Auch dort sind wir Zeugnis Gottes. Auch dort können wir ein Segen sein für die Menschen mit unseren natürlichen Gaben, die wir von Gott heiligen lassen. Auch dort kann ich ein Segen sein. Ich bin über 30 Jahre Manager gewesen und ich war Jugendleiter in einer Gemeinde. Und dort habe ich gelernt, vor jungen Menschen zu sprechen. In der Gemeinde habe ich das gelernt. Und dann durfte ich anschließend, 30 Jahre lang als Manager, durfte ich diese Gabe, die Gott mir gegeben hatte, geheiligt weiter ausführen. Ich habe häufig den Beinamen Pastor gehabt in der Firma, wo ich gearbeitet habe, weil ich glaube, die Sprache, die wir hier verwenden in der Gemeinde, das schlägt sich auch nieder in meinem normalen Sprachgebrauch außerhalb der Gemeinde, sodass ich dann also auch das ein oder andere kananäische Wort verwendet habe bei meinen Mitarbeitern. Ja. Also durfte ich meine Gabe geheiligt einsetzen in der Gemeinde, aber auch geheiligt einsetzen für den Dienst an meiner Arbeitsstelle. Das heißt, ich bin ja nicht nur hier in der Gemeinde mit meinen geistlichen Gaben und Fähigkeiten gefragt, sondern auch außerhalb diene ich mit meinen Gaben und Fähigkeiten und diene dem Leib Christi, aber ich diene damit auch den Menschen, die Christus nicht kennen. Aber ich möchte gerne weitergehen mit euch, denn wir haben auch weitergehende Gaben, die Gott uns zur Verfügung stellt, über die geheiligten natürlichen Gaben hinaus. Ich möchte gerne, dass wir uns anschauen, die Sache, wie der Heilige Geist Paulus und Barnabas zum Dienst beruft. Apostelgeschichte 13, ab Vers 1. In der Gemeinde von Antiochia gab es mehrere Propheten und Lehrer: Barnabas, Simeon, Lucius aus Kyrene, Manaen, der zusammen mit dem Herrscher Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als diese Männer während einer Zeit des Fastens gemeinsam beteten, sprach der Heilige Geist zu ihnen: Gebt Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie weiter, legten Barnabas und Saulus die Hände auf und sandten sie zum Missionsdienst aus. Das heißt, sie waren dann Gesandte der Gemeinde für Missionsarbeit. Das heißt, hier sind Leute ganz gezielt, nicht mit natürlich gesegneten Gaben an ihren Arbeitsstätten oder in der Gemeinde unterwegs, sondern mit einem geistlichen Auftrag ausgerüstet und begeben sich dann in die Missionstätigkeit. Natürlich werden auch dort in diesen Tätigkeiten die natürlichen Gaben und Befähigungen auch entsprechend weiter eingesetzt. Aber wichtig ist, dass zu den natürlichen Gaben und Befähigungen ein geistlicher Auftrag hinzukommt und Gott uns für diesen geistlichen Auftrag auch ausrüstet. Jetzt möchte ich gerne mit euch auf drei unterschiedliche Betrachtungsweisen von Gaben eingehen. Ja, das erste ist 1. Korinther 12 beginnend. Das sind die Gaben, die der Heilige Geist durch uns wirken will, die, wie soll ich das mal so sagen, das sind also nicht Gaben, die wir mitunter beständig in uns tragen, sondern es ist situationsbedingt. Vielleicht kennt ihr das, dass ihr in einer Situation auf der Arbeit bedrängt wurdet, als Christ Zeugnis zu geben, Stellung zu beziehen. Und was sage ich jetzt? Und in dieser Situation habt ihr auf einmal einen genialen Gedanken. Ihr hört euch selber reden, wie ihr den Leuten antwortet und stellt fest, Menschen, Kinder, das war gut. Weil der Heilige Geist euch in der Situation einfach einen genialen Gedanken gegeben hat als Antwort. Und diese Antwort konnte gegeben werden und den Menschen hat es gedient, hat es geholfen, dass sie etwas mehr verstehen und vielleicht einen Berührungspunkt mit Gottes Gedankenwelt hatte. Ich lese mal vor, 1. Korinther 12, Vers 5 beginnend, und so unterschiedlich auch die Aufgaben in der Gemeinde sind, so ist es doch derselbe Herr, der uns dazu befähigt. Es gibt verschiedene Wirkungen des Geistes, aber in jedem Fall ist es Gott selbst, der alles bewirkt. Also, unterschiedliche Wirkungen des Geistes. Ich würde das einfach auch darauf beziehen, wir sind unterschiedliche Menschen. So wie ich Dinge tue, wird es wahrscheinlich hier kein anderer tun. Meine Frau macht das in der Regel nicht so wie ich, die macht es besser. Also anders, ja. Und das sind einfach so Dinge, weil wir mit unserer Natur natürlich auch beteiligt sind. Gott lässt uns nicht außen vor mit unserem Charakter, mit unserer Art und Weise. Also wirkt Gott durch uns in der Art und Weise, wie er uns selber auch segnen kann in dem Moment, aber wie er auch andere segnen kann in dem Moment mit dem, was wir tun, wie wir es tun. Wir denken an die vielen Wunderheilungen, die Christus getan hatte, speziell die Wunderheilungen zum Thema sehend machen von Blinden. Da war fast kein Wunder identisch mit dem, wie das Wunder davor war. Ja. Also halt, weil Christus immer eingegangen ist auf die Person, die er heilen wollte. Also verschiedene Wirkungen des Geistes. Jetzt gehen wir auf die Wirkungen ein. Auf der nächsten Seite, ab Vers 7. Wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen. Im rechten Augenblick das richtige Wort. Wort der Weisheit. Dass wir im Miteinander das richtige Wort haben in dem Moment, wo wir mit Menschen es zu tun haben. Denn Worte können relativ schnell verletzen. Deshalb sollen wir den Herrn bitten, Herr, gib mir jetzt das richtige Wort, das Wort der Weisheit, dass ich der Person so antworten darf, wie du es haben möchtest, dass diese Person diese Antwort bekommen soll. Ein anderer kann durch denselben Geist die Gedanken Gottes erkennen und weitersagen. Ein Wort der Erkenntnis. Das sind manchmal auferbauende Worte, es sind manchmal natürlich auch schmerzhafte Worte, aber es sind Worte, die demjenigen, dem sie gesagt werden, eine Hilfe sein sollen im täglichen Leben, im Weiterkommen des geistlichen Verständnisses des Wortes Gottes. Deshalb ist es gut, dass wir in die Gemeinde kommen, weil wenn wir zusammenkommen, dann können Worte der Weisheit und Worte der Erkenntnis entsprechend weitergegeben werden. Anderen schenkt Gott durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft oder unterschiedliche Gaben, um Kranke zu heilen. Ich habe eine Geschichte gehört von einer lieben Frau, die heute nicht hier in der Gemeinde ist. Sie waren in der Türkei und haben dort am Nachbartisch in einem Restaurant einen Mann sterben sehen. In dem Moment, da war irgendwie was und der starb, Herzinfarkt oder sonstiges, die wussten es nicht. Und sie hatten auf einmal, sie und ihr Mann, unerschütterlichen Glauben und haben dann für diese Person gebetet. Und diese Person kam wieder zurück ins Leben. Und am nächsten Tag sind sie dann wieder in die Nähe von diesem Restaurant gegangen und die Leute, euch kennen wir. Ihr wart diejenigen, die den Mann wieder zurückgeholt haben ins Leben. Das heißt also, solche Dinge passieren, weil einfach in dem Moment Glaubenskraft da ist, dass man sagt, das kann nicht sein. Das ist jetzt nicht der Moment. Das ist nicht sein Moment, von dieser Erde zu gehen. Wir beten jetzt und man ist dann auch die Kraft da und sie durften es erleben, wie diese Person zurückgeholt wurde ins Leben. Wunder zu wirken. Einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch. das mit dem Wunderwirken ist so eine Sache, dass das natürlich auch da, wo man Glauben hat für eine bestimmte Veränderung, für einen bestimmten Umstand, dass dort, wenn man nur glaubt, Christus sagt, ihr könnt Berge versetzen. Dass in dem Moment ein Berg versetzt wird in der Art und Weise, dass das, was wir eigentlich für unmöglich halten, in dem Moment möglich wird. Und das ist ein Wunder, dass Gott wirkt in diesem Zusammenhang. Oder einige prophetisch sprechen. Wir haben das in unserer Gemeinde relativ selten. Das ist überhaupt so ein Punkt, dass wir in der westlichen Welt relativ wenig prophetische Worte hören. Natürlich gibt es dann einige, sagen, brauche ich auch nicht mehr, weil wir ja den Kanon haben, also die Bücher des Neuen Testamentes zusammengestellt, zusammen mit denen des Alten Testaments. Aber gerade dort, wo das Buch Gottes so nicht stark ausgebreitet ist, wo die Menschen zum Teil gar nichts haben, ja, dort ist einfach das Wirken des Heiligen Geistes so stark, dass Menschen diese Erfahrung noch heute machen dürfen, und zwar in einem größeren Ausmaße, als wir es hier machen. Vielleicht liegt es daran, dass wir uns nicht danach ausstrecken. Die Menschen strecken sich danach aus und Gott und der Heilige Geist lässt sie das erfahren. Fähig zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einige, das ist zum Beispiel auch so ein wichtiger Punkt, unterscheiden, was vom Heiligen Geist Gottes kommt und was nicht. Das ist die Geisterunterscheidung, wie man so schön sagt. Also, wenn ich eine Gabe gerne haben möchte in Tiefe, dann ist es diese Gabe, ja. Um zu erkennen, was tatsächlich vom Geist Gottes kommt und was nicht. Gerade in der heutigen Zeit, wir merken das ja so an den Medien, was auf uns einströmt, dann zu erkennen, zu wissen, Gott, das ist jetzt wirklich von der Gegenseite geprägt oder das ist von dir uns gegeben. Lass uns das Richtige tun, lass uns weise sein. Herr, schenke uns Erkenntnis der Geister. Einige reden in unbekannten Sprachen und einige können das Gesagte für die Gemeinde übersetzen. Das haben wir auch selten hier, aber wir haben es. Und es sind immer kostbare Momente, wo wir diese Sachen hier haben. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist und so empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat. Und das sind für mich, das werden wir gleich noch hören, Gaben, die konstant mitunter zur Verfügung gestellt werden, aber häufig auch situativ. Ich konnte mal, da waren wir mit einer Frau zusammen im Hauskreis und diese Frau hatte immer Träume mitgebracht. Die hat viel geträumt. Und in der Zeit, wo ich mit dieser Dame im Hauskreis war, ich konnte es praktisch simultan übersetzen, so ungefähr. Ja. Das heißt also, die hat den Gedanken ausgesprochen und ich hatte sofort eine Vorstellung, was damit gemeint ist, welche geistliche Aussage dieser Traum in dem Moment hatte. Die Frau ist nicht mehr da, ich kriege keine Gedanken mehr und also ist diese Gabe nicht mehr da. Vielleicht ist die Gabe wieder da, wenn wieder jemand kommt und mit einem Traum mir Dinge erzählt, die ich dann übersetzen kann. Aber das sind so Gaben, die sind, das wisst ihr selber, die sind dann da, wenn sie gebraucht werden. Ja? Und sie sind dann nicht da, wenn sie nicht gebraucht werden. Diese Gaben sind aber auch nicht, ist aber auch nicht so, dass das immer bei mir ist oder so. Sondern ich habe es auch schon erlebt, im Gottesdienst habe ich gedacht, Menschen, Kinder, da hat einer dann in Zungen gesprochen und hat gesagt, oh, jetzt müsstest du eigentlich aufstehen, aber ich hatte kein so gutes Gefühl. Und in dem Moment stand einer auf und hat gesagt, oh, danke Gott. Ja, genau der hat es gehabt. Ja. Der hat die richtigen Worte gehabt dafür, die jetzt in diesem Moment gebraucht werden. Wir müssen also auch aushalten können, dass wir nicht immer gefragt sind. Ja. Ja, also Gaben sind situativ, werden die zur Verfügung gestellt und Gott segnet uns damit und segnet die Gemeinde. So viele wunderbare geistliche Gaben, die Gott uns gegeben hat, lasst uns diese Gaben auch ruhig abrufen. Fragen wir danach, dass Gott uns segnet mit den Gaben für die Gemeinde. Ich möchte mit euch auf eine andere Form der Gabengebung eingehen. Die finden wir in Römer 6, in Römer 12 ab Vers 6. Die Gaben, die so in unseren Veranlagungen stecken. Gott hat jeden von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Jetzt ist es also nicht so, dass ich sage, es sind situative Gaben, sondern es sind jetzt Gaben, die Gott in uns ansiedeln möchte, mit denen er uns ausrüsten möchte. Vielleicht für ein paar Jahre, vielleicht aber auch für unser Leben. Gott hat jeden von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat jemand die Gabe bekommen, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden, dann muss dies mit der Lehre unseres Glaubens übereinstimmen. Ganz, ganz wichtig. Keiner soll bitte ein prophetisches Wort sagen, ohne dass das im Wort Gottes gegründet ist. Alles das, was nicht im Wort Gottes gegründet ist, sollten wir uns lieber auf die Zunge beißen und sollten mal mit dem Pastor darüber sprechen, ob das gesagt werden sollte und wie es eventuell gesagt werden kann. Wem Gott einen praktischen Dienst übertragen hat, der soll ihn gewissenhaft ausführen. Da haben wir es wieder. Ein praktischer Dienst in der Gemeinde. Das ist keine Sache, die ist eine Momentaufnahme, sondern es ist eine dauerhafte Sache, mit der wir der Gemeinde dienen können. Weil wir praktische Fähigkeiten haben, wie gerade auch im Alten Testament gehört. Wir sind befähigt, das gilt sowohl für die Frauen als auch für die Männer, mit unseren unterschiedlichsten Gaben und Fähigkeiten sind wir gefordert und dürfen sie einsetzen. Und Gott will diese Gaben, wenn wir sie einsetzen, im Reich Gottes auch heiligen, so wie wir es aus Mose gelesen haben. Wer die Gemeinde im Glauben unterweist, soll diesem Auftrag gerecht werden. Wer andere ermahnen und ermutigen kann, der nutze diese Gabe. Wichtige Punkte, ermahnen und ermutigen. Es gibt viele Zuchtväter, heißt es dann in der Bibel, aber es gibt viele Zuchtmeister, aber wenig Väter. Ja, wir dürfen gerne uns gegenseitig ermutigen. Ja, wir dürfen uns aber auch gerne ermahnen. Aber wenn wir uns ermahnen, dann ermahnen wir uns in Liebe, sodass der andere am Ende sich nicht bedrückt fühlt, sondern dass er eine Lösung angeboten bekommen hat für sein mögliches Fehlverhalten. Ihr kennt das Japanische. Die Japaner achten immer darauf, dass der andere, mit dem sie Kontakt haben, nicht sein Gesicht verliert. Das ist eine schöne Sache. Die sollen also nicht ihr Gesicht verlieren, die Menschen. Das ist ein ganz wichtiges, hohes Gut. Das heißt, wenn ich denn mit dem anderen spreche und auch vielleicht Kritik äußere, dann achte ich immer darauf, dass der dabei nicht sein Gesicht verliert. Ich denke mir, eine schöne, wichtige Thematik, die wir auch verwenden dürfen. Wer Bedürftige unterstützt, soll das gerecht und unparteiisch tun. Hier merken wir auch wieder, das ist keine Sache, die von jetzt auf gleich mal eben gemacht wird. Natürlich kann ich hier draußen unserem Bettler morgens etwas geben, aber wer eine besondere Herzenslast hat, den Bedürftigen zu helfen, der gehe dann hin, mache es unparteiisch und mache es dann auch konstant, so wie Gott ihm an der Stelle die Begabung gegeben hat. Wer eine Gemeinde zu leiten hat, der setze sich ganz für sie ein. Wer sich um Menschen in Not kümmert, der soll es gerne tun. Wichtige Punkte, das sind Gaben, die Gott der Gemeinde gegeben hat, damit wir der Gemeinde insgesamt dienen können, dem Leib Christi. Denn wir haben es ja mit Leuten zu tun, die in Not sind. Also soll die Gemeinde diese Not wahrnehmen und dieser Not begegnen. Und ich bin begeistert, wie detailliert Gott durch den Heiligen Geist hier uns diese Dinge auch ans Herz legt. Interessant ist, dass diese Gaben, Menschen in Not zu helfen, das sind ja keine Dinge, die mit einer natürlichen Gabe einhergehen müssen. Das ist aber eine Herzensangelegenheit. Das sind alles Dinge, die der Heilige Geist in unserem Herzen warm werden lässt, ja, Menschen in Not zu dienen, die Gemeinde zu leiten, dass einer das Hirtenempfinden hat für Leute, dass einer als Hauskreisleiter froh und dankbar ist, jeden Mittwoch die Tür aufzumachen, am Dienstag die Wohnung zu putzen, ein frisches Blumengebinde auf den Tisch zu stellen, ein paar Snacks auf den Tisch zu stellen. Und der hat Spaß daran, oder die. Ja, weil andere kommen und die werden dort in seinem Heim betreut, dürfen wunderbare Zeiten verbringen, wo sie auferbaut werden. Und es ist ihnen ein Anliegen. Und er wird überhaupt nicht müde, das über Jahrzehnte zu machen. Ich habe dann hier schon gehört, dass Leute über 30 Jahre schon Hauskreise hier führen. Pff, alle Achtung, alle Achtung. Also, wie heißt es so schön? Chapeau. Ja, Chapeau, Leute, für diese tolle Herzensarbeit, die da geleistet wird. Jetzt gibt es noch eine weitere Dimension von geistlichen Dingen, die getan werden, von Geistesgaben. Da möchte ich jetzt darauf eingehen, dass Epheser 4, die Verse, also erstmal den Vers 11. Und so hat Christus denn auch seine Gemeinde beschenkt. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten und Verkündiger, also die Evangelisten, also wie die Hirten und Lehrer. Hirten und Lehrer werden hier gemeinsam genannt als diejenigen, die eine Gemeinde leiten sollen. Daraus machen natürlich dann einige auch gleich die Abhandlung, dass die Apostel, die Propheten und Verkündiger die Gemeinde nicht leiten sollen. Okay, sei es drum, auf jeden Fall ist es so, dass die Hirten und Lehrer letztendlich die Gemeinde leiten sollen. Und wenn man mal schaut, das ist dann also auch nicht eine Begabung, die der Heilige Geist uns gibt, eine Momentaufnahme, die der Heilige Geist uns gibt, sondern das ist tatsächlich eine Lebensberufung. Das passiert auch. Der Heilige Geist gibt komplette Lebensberufungen. Dann bin ich Hirte und ich bekomme das besondere Empfinden und Denken für meine mir anvertraute Gemeinde, für die Schafe. Das heißt, ich bin sehr empfindsam, da wo ein Mensch leidet in der Gemeinde. Ich nehme es wahr. Ich bin sehr sensibel. Ich gehe darauf ein. Ich spüre zum Beispiel, wenn die Leute, das ist dann der Lehrer, wenn ich spüre, dass bestimmte Dinge ausgesprochen gehören in der Gemeinde, weil die Gemeinde nach vorne sich entwickeln soll, weil es irgendwo Probleme gibt. Es heißt ja auch in einer Schriftwort, sie kommen um aus Mangel an Erkenntnis. Also helfe ich, dass die Erkenntnis in die Gemeinde hineinkommt durch gute Predigt, durch gute Wortverkündigung. Und man ringt darum, dass diese Dinge in die Gemeinde hineingebracht werden. Die Hirten und Lehrer kümmern sich darum, dass das passiert. Die Evangelisten, die brennen. Wenn die Evangelisten nach draußen gucken und sagen, ah, die Welt ist voller Menschen, die Christus nicht kennen. Das Feld ist weiß zur Ernte. Herr, gib mir einen Mähdrescher. Ja, ich will jetzt hier Meter machen. Ja, so. Das ist dann der Evangelist, ja, der sagt Halleluja. Ja, ich habe keine Angst. Lass uns die Hölle plündern, ja, damit der Himmel voll wird. Ja. Das sind so Verse, die habe ich so mitbekommen von Evangelisten und toll, ich finde die toll. Ja. Ja. Die Propheten sind ein bisschen unterrepräsentiert in der Gemeinde, werden auch interessant. Die Propheten werden sowohl bei den Kurzzeitgaben, bei den Begabungen als auch bei den Dienstpersonen genannt, interessanterweise. Also sie werden alle dreimal, werden also dreimal genannt, während andere Befähigung, Begabung nur einmal zum Teil vorkommen. Die Propheten werden in allen drei Bereichen erwähnt und trotzdem sind sie relativ unterrepräsentiert in der Gemeinde. Ja, das Amt des Propheten. Ich glaube, dass Propheten stille Menschen sind, die nicht unbedingt sich aufdrängen, die gerne im Stillen arbeiten und Menschen helfen, im persönlichen Miteinander Dinge wahrzunehmen, die ihnen helfen, auf die Spur zu kommen mit ihrem Glaubensleben, die hier in der Gemeinde mal ein Wort brauchen der Erkenntnis, ein Zuspruch Gottes, die Zusammenhänge lesen können, die auch ein bisschen so in das Leben der Menschen hineinlesen können. Und das, was sie dann da herauslesen, das ist wie so eine Story. Und diese Story, da finden sie Punkte, Momente, wo es Korrektur bedarf und helfen ihnen, diesen Menschen, den sie beraten, diese Punkte zu finden, herauszuarbeiten, Erkenntnis dazu zu gewinnen und Buße zu tun oder zu sagen, das ist ein Punkt, da habe ich tatsächlich noch verkehrte Erkenntnisstrukturen. Und sie helfen diesen Menschen, sich durchzuentwickeln hin, dass sie zu einem klareren Verständnis der Bibel kommen, zu einem klaren Verständnis ihrer Person, dass die Person sich annehmen darf, dass sie weiß, sie ist eine geliebte Person in Christus. Dazu helfen diese Menschen hier auch in unserer Gemeinde. Nur dieser Dienst wird, glaube ich, so nicht in dieser Gänze angesprochen. Man sagt jetzt nicht, du bist ein Prophet oder du hast eine prophetische Gabe, sondern sie ist einfach in den einzelnen Personen drin. Und wenn man mal tiefer graben würde und würde das dann festmachen, dann würde man sagen, ach schau an, da ist doch eine Prophetin oder da ist doch ein Prophet. Aber sie sind da. Sie sind da in der Gemeinde. Und es gibt die Apostel. Die Apostel, das sind die Leute, die sagen, Herr, da ist der Wald. Ich bin jetzt keiner, der den Amazonas niedermachen möchte. Also ich bin für CO2-neutrales Gestalten der Umwelt. Aber da ist der Wald, ja, und der Wald, der muss jetzt hier weg. Warum muss der Wald hier weg? Weil ich möchte da gerne, dass dort eine Gemeinde gebaut wird, ein Dorf, eine Stadt entsteht. Ja. Dann sagt der, holt er die Evangelisten, die holzen das ganze Holz weg. Das fällt dann alles quer übereinander, weil der Evangelist, der interessiert jetzt nicht, wo das Holz hinfällt, der sagt einfach nur, ich muss noch mehr. Ich habe heute noch 20 Bäume vor mir. Zack, dann geht der Evangelist durch. Dann kommt derjenige, der mit den praktischen Gaben ausgestattet ist, der räumt das Holz zusammen, der nimmt die Rinde weg und dann gibt es dann Leute, die bauen dann die Häuser. Und dann in diesen Häusern, da werden dann zuallererst eine Krankenstation gebaut, weil die Evangelisten haben ziemlich viel Holz gemacht und die haben Splitter im Holz und sonstiges alles. Da kommen dann die Seelsorger, da kommen dann die Leute, die dann auch sich um die Menschen kümmern können und sehen zu, dass in dem ersten Haus, das gebaut wurde, die Menschen frei werden oder die Menschen geheilt werden. Und dann werden mehr und mehr Häuser gebaut und dann auf einmal ist da eine Kirche, dann kommt da der Pastor, der hat dann die Predigt, der hilft dann auch, die Gemeinde zusammenzuhalten. Und dann sind Wohnhäuser da, es sind dann die geistlichen Kinder, die betreut werden in den Hauskreisen. Es gibt dann viele Dinge, die getan werden. Und die Apostel sind eigentlich diejenigen, die zuerst die Vision hatten und die angefangen haben, die Menschen mitzunehmen. Ihr kennt das, den Spruch von Jacques De, wenn du ein Schiff bauen willst, dann gib den Leuten keine Pläne für das Schiff zu bauen, sondern pflanze in sie die Sehnsucht nach dem Meer. Ne? Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ein Apostel ist in der Lage, eine Vision aufzubauen. Wenn wir zum Beispiel sagen wollen, Herr Jesus Christus, wir möchten gerne hier eine zweite Gemeinde haben, dann brauchen wir eine Vision. Dann brauchen wir Leute, die begeistert mitgehen, die sich mit hineinnehmen lassen. Das ist dann so eine Aufgabe, wo ein Apostel zur Hochform aufläuft und der in der Lage ist, Menschen mitzunehmen, dass sie Dinge umsetzen können. Also, es gibt unterschiedlichste Gaben, Ausprägungen, mal als Momentanaufnahme, mal als Begabung fürs Leben, mal aber auch als eine richtige Lebensberufung. Aber was müssen wir machen? Ich denke mir, wir gucken mal uns die nächste Folie an. 1. Timotheus 4, Vers 12. Niemand hat ein Recht, auf dich herabzusehen, weil du noch so jung bist. Allerdings musst du in jeder Beziehung ein Vorbild sein, in allem, was du sagst und tust, in der Liebe, im Glauben und in der Selbstbeherrschung. Gebrauch deine Gabe und übe dich darin, dann wird jeder erkennen, wie du Fortschritte machst. Achte auf dich selbst, siehe zu, dass du die Lehre von Jesus Christus rein und unverfälscht weitergibst. Lass dich auf keinen Fall davon abbringen, dann wirst du selbst gerettet und alle, die auf dich hören. Ein wichtiger Punkt, lasst uns konsequent unseren Weg gehen, lasst uns unsere Gabe einsetzen, lasst uns die Gabe ausbauen, lasst uns darin leben, lasst uns vom Herrn diese Dinge abrufen. Er will es gerne geben. Der Heilige Geist ist hier auf dieser Erde, um uns zu befähigen, für alle diese Dinge und wir dürfen mit ihm zusammen nach vorne gehen. Jetzt gehen wir noch ein, jetzt gehen wir auf die Folie 11, bitte. Und da steht dann 2. Timotheus 1, Vers 6. Darum bitte ich dich, lass Gottes Gabe voll in dir wirksam werden. Du hast sie bekommen, als ich dir segnend die Hände auflegte. Denn der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht zaghaft, sondern er erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Lasst uns also mit Kraft, Liebe und Besonnenheit unsere Gabe akzeptieren, wahrnehmen. Jetzt sagst du, alles ganz gut und schön. Und welche Gabe habe ich? Eigentlich brauche ich euch das nicht sagen, welche Gabe ihr habt. Ihr wisst sie. Ihr wisst, welche Gaben ihr habt. Ihr müsst sie nur entfalten lassen. Ihr müsst diese Gabe leben lassen. Ihr müsst diese Gabe vor den Herrn bringen und sagen, Herr, ich weiß, dass in dieser Gabe oder in mir sind Dinge, die sind nicht geheiligt, die sind nicht rein. Herr, ich möchte gerne, dass diese Gabe geheiligt und gereinigt dir zur Verfügung gestellt wird. Herr, reinige mich, heilige mich. Und da, wo ich diese Gabe nicht eingesetzt habe, tue ich Buße. Denn ich möchte gerne dir dienen. Ich möchte gerne dem Leib Christi dienen. Ich habe so viele wunderbare Geschwister in der Gemeinde und ihnen möchte ich gerne diese Gabe zur Verfügung stellen. Ich habe so viele Menschen um mich herum, denen möchte ich gerne diese Gabe zur Verfügung stellen. Herr, lass mich ein Licht sein mit meiner Gabe, die du mir geschenkt hast. Und wenn ihr daran immer noch zweifelt, dann sprechen wir im Rahmen der Jüngerschaft, im Rahmen der Hauskreise, sprechen wir mit euch darüber und helfen euch, eure Gabe sichtbar werden zu lassen und setzen euch frei. So wie Paulus Timotheus freigesetzt hat durch Hände auflegen, können auch hier in der Gemeinde die Ältesten eure Gaben mit euch ermitteln und euch auch eure Gaben freisetzen. Gott mit euch, ihr Lieben. Schönen Sonntag.